Liebe Menschen da draußen, ihr habt es mal wieder geschafft, einen neuen Checkpoint eures Lebens erreicht, nämlich eine neue Folge von Okay, cool, antwortet dem großen Frage-Beantwortungsformat hier bei Okay, cool, mal wieder als Gastgeber euer aller, bist vielleicht fünftliebster Dom, ich bin's, Dom, Schott, und voller Freude. Diese Folge hier heute für euch und auch irgendwie mit euch, weil die Fragen kommen ja von euch, gestalten zu dürfen, ist ein schöner Moment, um das hier mal kurz festzuhalten, indem ich das hier aufnehme. Ich stehe am Beginn einer neuen, frischen Woche. Wenn ihr hier das hört, auch, denn die Folge erscheint am Dienstag. Ich bin ein bisschen früher dran als ihr. Und gucke auf eine reiselastige 5-Tage-Woche. Montag, Dienstag fahre ich nach Köln. Für einen Dreh, für eine Aufnahme. Da wird eine neue Folge von Heimwehpixel produziert. Die Sendung, die ich gemeinsam im WDR regelmäßig mache, gemeinsam mit Chiara im Wechsel, nur hier und da am Rande mal erwähnt. Und am Donnerstag fahre ich nach Stuttgart und moderiere ein Dokumentarfilmfestival, wo es auch Spieldokus geben wird. Und da darf ich 2 Panels moderieren und gestalten. Und dann geht's wieder zurück nach Hamburg. Und dazwischen, das interessiert vielleicht gar nicht so viel, ich erzähle es trotzdem, übergebe ich meine alte Wohnung fast an neue Hände. Es werden nochmal Dinge rausgeräumt aus diesen 4 Wänden. Das stimmt nicht so ganz mit dem Übergeben, merke ich gerade. Es werden Dinge aus der Wohnung rausgeräumt. Dann aber ist es fast geschafft, dann nehme ich diese 2. alte Wohnung los und wohne dann tatsächlich endgültig in der neuen Wohnung, was ich ja sowieso schon seit Wochen, Monaten mache. Aber ne, die alte hing mir noch wie ein Klotz am Bein. Hier und da habe ich es ja immer mal wieder erwähnt. Für all jene, die diese Hinweise und Anekdötchen mit aufgesammelt haben fleißig, denen sei nun auch gesagt, jawohl, es ist fast geschafft. Spannende Dinge wenden sich zu einem Ende in meinem Leben. Noch viel bessere sind im Begriff zu beginnen. So, also, verwirrende Anmoderation beenden. Oh Gott, ihr müsst euch auch was antun mit mir. Ich weiß, ich weiß. Jetzt ist es aber so. Also, neue Folge, euch cool antwortet. Ich habe hier ein Dokument voller Fragen, die mich erreicht haben in den letzten Tagen. Reimt sich, ist richtig. Und die sich drehen um mein Projekt hier, okay, cool, um meine Arbeit, aber auch einiges anderes. Ich werde mich da jetzt einfach ungeordnet thematisch durcharbeiten. Ich habe das hier alles mir aufgeschrieben, mir Notizen gemacht, was mir wichtig ist dabei zu sagen und dann einfach mal gucken, was so passiert. Ich gebe aber schon direkt, bevor es losgeht, vorneweg hier raus. Falls ihr da draußen euch denkt, oh, schade, habe ich gar nicht mitbekommen, ich würde selber gerne auch mal eine Frage stellen, seid nicht verzagt, die nächste Ausgabe, okay, cool, antwortet, wird kommen. Am besten ist es für euch, in den offiziellen Discord reinzugehen. Da gibt es nämlich einen eigenen Thread, Fragen zu stellen. Und über den Discord kommt ihr, wenn ihr auf die Webseite von OkayCool geht, okaycool.space. Und dort findet ihr in einem Reiter versteckt den Betreff Discord beitreten oder nur Discord. Und dann könnt ihr dieser wunderschönen, tollen Community beitreten und nicht nur eure Fragen im passenden Channel äußern, sondern auch andere Folgen, die erschienen sind, kommentieren, Haustierbilder posten. All das ist möglich. Viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen. So. Und nun würde ich sagen, wir starten rein. Die erste Folge, Quatsch, Frage, kommt von Michael. Und jetzt weiß ich auch, warum ich mich versprochen habe. Denn Michael fragt, ich hätte eine Frage für die nächste Folge. Okay, cool, antwortet. Da ist es nämlich wieder. Wie sieht dein Recording-Equipment aus? Welches Betriebssystem benutze ich? Welche Recording-Software? Welches Mikro verwende ich? Und wie binde ich die Gäste ein? Schöne Frage zum Aufwärmen. Da hat übrigens gleich Arihon auch eine ähnliche Frage. Die kommt gleich im Anschluss. Also, ich benutze jetzt schon seit geraumer Zeit, seit 4 Jahren oder was, länger sogar, ein Shure 7 SMB, dieses Ding, was man auch bei Streamern und Streamerinnen immer rumhängen sieht. Ich habe mir das damals auf Empfehlung eines fachkundigen Audiomenschen geholt und ausprobiert und bin super happy damit. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin jetzt nie in die Tiefen einer Stimmenprofilanalyse gegangen und habe mir das perfekte Mikrofon dann mal herbei organisiert. Ich bin einfach sehr zufrieden damit. Ich habe mir das hier raufgehangen auf so eine wie sagt man, auf so eine Angel, auf so einen Arm, auf einen Angelarm. oh Gott. Also, ne, so eine Angel trägt dieses Mikrofon, aufgehangen an einem Arm. Und das ist ein System, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, die bevorzugen die Headsets. Mir persönlich war das aber immer zu doof, weil ich habe das ja hier und da schon mal erwähnt. Ich mag einfach dieses Gefühl, dass man wie in so einer Radiostation vor dem Mikrofon sitzt und dann auch mit der Stimme. Oder anders gesagt, dass das Mikrofon auch Momente auffängt, wenn die Körperhaltung sich verändert, weil man vielleicht etwas sehr lustig findet oder weil man sich wegdreht vom Mikrofon. Und das ist einfach ein schöner Effekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so tue, als würde ich jetzt richtig laut lachen und würde mich dabei lauthals in den Rücken lehnen, dann würde das so klingen. Achtung. Ha, 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 ha. So, habt ihr gemerkt, da ist eine Bewegung drin. Kriegst du nicht hin mit einem Headset. Da würden Profis sagen, oh, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja, dass die gleichbleibende Audioqualität garantiert ist. Ich aber sag Bullshit. Ich möchte das hier gemütlich haben. Und gemütlich ist für mich dieser Arm. Und ich möchte, dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was ich mit meinem Körper mache. Und deswegen geht das auch mit diesem Arm am besten. So, also das schon mal dazu. Dieses Mikrofon wird eingespeist in ein Interface namens Red Scarlet, in der, weiß ich nicht, wievielten Generation. Von dem, was ich weiß über Audio-Interfaces, ein 1000-Sasser, etwas, was sehr viele Menschen benutzen. Vielleicht sowas wie ein verlässliches Standardmodell, könnte man sagen. Ich hatte hier und da mal überlegt, ob ich mir mal einen Mischpult zulegen kann, um direkt während der Aufnahmen sozusagen die Tonspuren korrekt abzumuschen. Abzumischen. Bisher mache ich das ja alles in der Postproduktion, aber dann wiederum dachte ich mir bisher, so sehr ist der Leidensdruck noch nicht da, damit ich das dringend bräuchte, und mein Gott, Mischpulte sind auch wahnsinnig teuer, also da habe ich bisher von abgesehen, wäre mal irgendwann eine Idee, aber bisher, ich bin so glücklich mit diesem Red Scarlet Interface. Ich hatte auch vor diesem Modell eine ältere Generation, damals noch in Berlin mit diesem Mikro hier, also ich bin quasi Fan von dieser Ausführung. Betriebssystem Windows 11 und Recording-Software benutze ich zweierlei. Zum einen für meine lokalen Aufnahmen, es läuft auch hier gerade, Hindenburg heißt das Ding. Das ist eine Software, die auch von Radiomoderatoren, Moderatorinnen benutzt wird. Ich finde das sehr benutzerfreundlich. Es hat einige Funktionen für die Nachbearbeitung, also sowas wie Hall entfernen, Rauschen entfernen, was bei Gästen immer ganz sinnvoll ist und wichtig ist, leider. Und die Bedienbarkeit für Audiodokus im Schnitt ist auch super. Das Ding funktioniert ganz intuitiv. Man kann natürlich Tonspuren hinzufügen und dann ähnlich wie in einem Videoschnittprogramm visuell mit diesen Spuren arbeiten, Soundbetten hin und her schieben. Man kann die Tonhöhen flexibel verändern. Es gibt dann noch einige andere Funktionen, die benutze ich gar nicht, nämlich zum Beispiel dieses besagte Stimmenprofil analysieren lassen, damit man dann, auch wenn man quasi erkältet ist, so ist die Idee, anschließend diesen Stimmprofilfilter drüber laufen kann, damit die Software sagt, alles klar, du bist krank, wir verändern jetzt, weil wir wissen, wie deine Stimme optimalerweise klingt, die Tonspur so, dass du gesund klingst, mehr oder weniger. Benutze ich gar nicht, aber Hindenburg selbst, super, ist super verlässlich, sieht toll aus, gut zu benutzen, hat alle Funktionen, die ich brauche. Davor habe ich benutzt, das ist jetzt auch schon wieder lange her, ich fürchte und glaube, da habe ich tatsächlich Premiere benutzt, das eigentlich Videoschnittprogramm, und habe da einfach immer nur die Tonspur benutzt. Und das ist natürlich Quatsch, weil Premiere völlig überladen ist für meine Zwecke mit Funktionen und Effekten. Da war ich immer sehr am Hasseln, um das Ding richtig benutzen zu können. Also Hindenburg ist eine super Erleichterung. Es gibt ja dann noch dieses Gratik-Ding Audacity, was man so Leuten empfiehlt, die nur wenig mit Audiogramm zu tun haben und einfach irgendwas wollen zum lokalen Installieren und Benutzen. War mir immer zu oll. Das sieht nicht so dolle aus, das Interface, und es ist auch, macht auf mich nicht so einen verlässlichen Eindruck, weil das alles eben so altbacken wirkt. Ich weiß, ich tue damit dem Programm Unrecht, aber ich bin mit Hindenburg wirklich sehr glücklich. Genau, das ist das eine, lokal. Dann benutze ich aber noch online natürlich ein Tool, und zwar Riverside. Riverside.fm, glaube ich, ist ein super Ding. Das, glaube ich, wie viele andere Programme dieser Art, einen großen Popularitätsboost erlebt hat während der Corona-Pandemie. Und das Tolle an dem Ding ist, da gibt es auch einige Konkurrenten, mit die ich mal experimentiert habe, aber Riverside funktioniert für mich am besten. Das Tolle daran ist, das funktioniert zum einen natürlich komplett über den Browser und super stabil und verlässlich, und zum anderen aber auch, das ist super einfach für meine Gäste zu benutzen. Wenn ich jemanden anfrage, ist Standard eigentlich immer, dass ich der Person vor der Aufnahme einen Riverside-Link schicke. Dann kann die Person diesen Link öffnen und landet direkt im Browser in der Aufnahmelobby mit mir. Da kann man dann auf Wunsch mit Video oder entweder mit Ton nur aufnehmen. Und das Schöne ist, die Gäste müssen nichts vorher installieren. Sie müssen sich nirgendwo registrieren, sie müssen sich nicht anmelden, einfach nur den Link anklicken und dann sind sie da. Und das funktioniert super, das ist total hilfreich, auch um Leute für Interviews zu gewinnen, die vielleicht nicht so häufig in der Interviewsituation sind. Das ist richtig toll. Genau, damit bin ich super glücklich. Ich hatte vorher ganz lange mit Zencaster gearbeitet. Ich glaube, das ist so eine der ältesten und prominentesten Programme oder ja Softwares dieser Art. Bei mir hatte das irgendwann eine Phase erreicht, auch schon vor einigen Jahren, wo es dann begann, super unzuverlässig zu werden. Ich weiß nicht, was ich da verändert hatte, ob das ein Bug war oder ein Problem bei mir. Es hat dann aber nicht mehr Tonspuren aufgenommen. Es gab Problemchen hier und da technischer Art und dann habe ich mal ein bisschen mich nach Alternativen umgesehen und bin dann bei Riverside gelandet. Und damit bin ich, wie gesagt, super happy und meine Gäste nehme ich einfach mal an auch. Das macht einen guten Eindruck. Außerdem, einfach nur noch for your information, hier und da wurden sie ja schon mal eingesetzt, habe ich noch zwei Ansteckmikros und zwar die Zoom F2 Field Recorder, professionelle Aufnahmemikrofone für die freie Wildbahn, super hochwertige Tonspuren, funktionieren richtig gut. Einziger Trickmoment ist, man muss die Dinger ordentlich eben am Revers anbringen, damit sie auch gute Qualität aufnehmen. Alternativ, wie bei mir in meinem Cool-Packt-Aus-Video in der Abstellkammer gezeigt, einfach an Löffel anklemmen und gut ist. Kann man wie ein Mikrofon benutzen. Jawohl. Darauf aufbauend, wie schon angekündigt, fragt noch Arihorn eigentlich genau erstmal dieselben Fragen, Podcast-Equipment und so weiter. Aber er fragt auch noch zwei weitere Fragen und zwar, was ich benutze im Hinblick auf Programme für die Vorbereitung und die Vorbereitung zu strukturieren, auch im Austausch mit meinem Team, wenn ich mich auf Interviews oder Gespräche mit denen vorbereite, was wir da benutzen, kann ich ganz, ganz klassisch sagen, zum einen, also wir teilen nie unsere Notizen miteinander, einfach nur, damit wir nicht schon im Vorfeld komplett wissen, wie die anderen argumentieren werden und was sie sich so rausgesucht haben. Das ist ja auch Teil der Gesprächsdynamik, sonst ist das ja hier einfach ein gemeinsames Referat, dass man noch nicht alles weiß, was die anderen sagen. Ausnahmen sind natürlich sowas wie Spielvorstellungen mit Lea. Da ist es sinnvoll, vorher die Spiele auszutauschen, damit man sich das selber schon mal anschauen kann und sich Fragen überlegen kann, die man dann der Person stellt. Aber sonst teilen wir da gar nichts miteinander im Vorfeld. Und ich persönlich benutze Google Docs, ne, wie wohl sehr viele andere auch, für meine Notizen online. Aber ich benutze auch sehr gerne Stift und Papier. Ich habe immer an meinem Schreibtisch einen ganzen DIN A4-Stapel an weißem Papier liegen und ein Notizbüchlein für Notizen, während ich zum Beispiel an der PlayStation spiele. Und mag das auch sehr gerne, diese Notizen zu nutzen. Genau, das benutze ich. Außerdem fragt Arihon, was gar nichts mehr mit Produktion und sowas zu tun hat, ob Dom ein Künstlername ist. Da wurde ich tatsächlich schon einige Mal drauf angesprochen, weil auch jetzt in Gänze ausgesprochen, Dom Schott klingt für manche Menschen wie ein Künstlername, ist es aber gar nicht. Dom ist einfach nur die Abkürzung von Dominic. Aus dem Grund, dass ich Dominic als Name einfach nicht so hübsch finde, ist einfach nur eine persönliche Vorliebe. Ich mag dieses Auf und Ab der Vokale nicht allzu gern und habe dann irgendwann vor Jahren angefangen, wirklich vor Jahren, mich überall als Dom vorzustellen und das ist jetzt mittlerweile schon verhaftet, beruflich wie auch privat. Ist ganz lustig, manchmal Menschen aus der ganz alten Vergangenheit wieder zu treffen, zum Beispiel Studienfreunde von vor über 10 Jahren, die kennen mich nur als Dominik oder als Domi. Und das ist dann immer ganz, ganz nett, über den Namen in die Vergangenheit wieder gezogen zu werden. Aber genau, alle Menschen heute, Dom, Punkt. Kein Künstlername. Jawohl, also, weiter geht's. Staffaut fragt, ob es in Zukunft, also zum Beispiel dieses Jahr, wieder ein Treffen, ein Hörertreffen, wie auch schon letztes Jahr mit Lea in Hamburg geben wird. Dazu kann ich sagen, es gibt noch keine konkrete Planung. Ich habe aber schon mal mit Lea kurz darüber gesprochen und sie hat genauso Bock darauf wie ich auch. Vielleicht, es ist aber alles noch nicht geplant, vielleicht dieses Mal in Stuttgart, wo sie ja in dem Großraum lebt, statt in Hamburg. Einfach nur, um es ein bisschen abzuwechseln. Andererseits ist Stuttgart nicht so schön. Also ich feiere diese Woche da wieder hin, ich gucke mir das nochmal an, aber ich finde das da gar nicht so geil. Wäre vielleicht aber für einige von euch besser für die Anfahrt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist noch nicht konkret, aber wir beide würden das wirklich gerne wieder machen, wohl dann auch wieder im Herbst, also so im September herum, wie beim letzten Mal auch, nach der Gamescom. Nach der Gamescom würde ich doch dann, also Anfang September dann mal spätestens die Infos rauslassen, wann das passieren wird, dann aber auch gucken, dass es nicht so kurzfristig ist. Also wenn ich jetzt wirklich erst im September euch was mitteilen würde, dann würde der Stammtisch erst auch im Oktober oder so stattfinden. Also ich will da euch allen Zeit für Planung und Entscheidung geben, aber ich muss selber erstmal überlegen, wie ich das genau auf die Beine stelle. Ich hätte aber schon große Lust. Das letzte Mal war wirklich schön, das letzte und erste Mal. Da waren wir ja letztes Jahr in der Taverne Romana hier in Hamburg auf der Schanze und sind danach bis in die Morgengrauen noch trinken gewesen mit den wenig Verbliebenen, die sich dann als harter Kern herausgestellt haben. Aber es war so schön. Alle Leute, die da waren, waren so lieb und nett, wirklich. Dass überhaupt Leute da waren, hat mich schon völlig fertig gemacht. Damit hatte ich, und ich meine das ganz ernst, nicht gerechnet. Das ist ja immer, man sagt das ja so, Humble Bragging und sowas, aber ich meine das ernst. Ich war so nervös. Der einzige Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, oder dass ich dazu den Mut hatte, war, dass Lea an dem Wochenende ja in Hamburg war und ich wusste, wenn niemand kommt von den Hörerinnen und Hörern, dann ist Lea auf jeden Fall da und ich sitze da nicht alleine rum. Das war der einzige Grund, warum ich mich dann wirklich getraut habe, aber es war dann so schön und so lieb und ohne Witz, ich zehre da immer noch von. Ich denke da so oft noch dran zurück, die Gespräche und die Leute und ach, wie gesagt, das war ganz toll. Also das soll dieses Jahr wieder stattfinden, aber wenn, dann wirklich erst zum Herbst, da sind auch die Temperaturen für Menschen wie mich wieder angenehmer. Und ihr werdet auf jeden Fall auf allen Kanälen davon erfahren, für Anmeldungen und so weiter, da werde ich dafür sorgen, dass das präsent da draußen bekannt gemacht wird. So, als nächstes möchte ich die Frage beantworten von Funrox. Er oder sie, weiß ich nicht, schreibt, was ist eigentlich aus der Idee, Lea holt nach geworden, wäre ein cooles Spin-off der Reihe. Also, die Idee wurde hier und da in der Vergangenheit mal geäußert, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass, als Reaktion auf irgendein Orkcool-Pakt aus, glaube ich, vor einigen Wochen, Monaten, ist ja auch egal. Jedenfalls hat sich mal jemand oder mehrere Leute gewünscht, Lea könnte ja einen Spin-Off bekommen sozusagen, dass sie auch ihre Spiele mal nachholt und wir dann so einen Spin-Off von Orkicool holt nachmachen. Grundsätzlich total geile Idee. Ich finde das toll. Ich mag auch dieses Format Orkicool holt nach wirklich, wirklich, wirklich sehr. Das Ding ist nur, Leas Zeit ist wirklich Gold wert, wortwörtlich. Ich hatte es ja schon immer mal wieder gesagt, sie hat ja diesen regulären Job im Lokaljournalismus, wo sie 8 Stunden da festgezurrt ist und diesen Job ja auch wirklich gerne macht, oft aber auch einfach auch länger da arbeiten muss, weil so viel zu tun ist, gerade jetzt auch zum Beispiel zu Anlässen wie Europawahl oder sowas. Da ist viel, viel zu tun und deswegen müssen wir zum einen ganz genau darauf schauen, wie viel Zeit hat sie wirklich im Monat für Orkicool. Zum anderen müssen wir uns dann auch immer Formate überlegen, die ihre Zeit auch möglichst respektiert und auch ihr überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Formate umzusetzen. Und bei einem Nachholformat, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann wirklich, wirklich viel Zeit schlucken. Also bis diese Spiele dann wirklich durchgespielt sind im Idealfall und man sich darauf vorbereitet, dann müsste es ja auch ein Vorgeplänkel und eine Hauptfolge geben. Das kostet so viel Zeit, das ist, fürchte ich, in ihrem Arbeitsalltag momentan einfach nicht drin. Wir haben es aber gut gelöst, finde ich. Wir haben sie jetzt ja dazugeholt zu Orkicool hält Ausschau, dem Monatsausblick. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Da haben wir jetzt erst die neue Folge ganz frisch aufgenommen. Diesen gemeinsamen Austausch über kommende Releases und wie wir darüber denken. Was auch so toll funktioniert, weil sie eine ganz andere Spielesozialisierung hat als ich und auch einen anderen Spielegeschmack. Das finde ich ist sehr bereichernd. Und wir haben ja jetzt dieses neue gemeinsame Format, das wir diesen Monat anfahren werden. Orkicool spielt rein, wo wir beide die ersten 2 Stunden eines gleichen Spiels spielen und uns dann darüber austauschen, was wir erlebt haben und ob wir gerne weiterspielen würden oder ob wir es sogar getan haben. Ich glaube, das profitiert auch sehr von unseren unterschiedlichen Spielgeschmäckern und Perspektiven und ist vor allem, wie ihr merkt, eben auch gut umsetzbar durch das Konzept für ihren begrenzten Zeithaushalt. Genau. Also, Lea holt nach, übrigens genauso wie Rainer holt nach. Vollkommen tolle Idee, nur zeitlich momentan leider einfach nicht umsetzbar. Aber wir heben uns das auf. Steht auf dem Ideenzettel. Dennis fragt, ich glaube, als Reaktion fragt er das, nachdem ich auf Social Media vor einigen Wochen mein Stadionbesuch im Millerntor hier in Hamburg bei Pauli, St. Pauli, gepostet habe. Und zwar folgendes: Wirst du nach deiner Aufstiegsfeier mit St. Pauli auf deine alten Tage noch zum Fußballfan? Also alte Tage, erste Rüge auf jeden Fall. Zweites. Aufstiegsfeier. Ja, ich war tatsächlich, das ist ganz lustig. Ich wurde ja hier so ein bisschen hops genommen von meinem Fußballfreundeskreis in Hamburg, aber ich habe mich auch aufgedrängt, mal mitzukommen ins Stadion. Und dann war ich beim viertletzten Spiel, glaube ich, der letzten Saison bei Pauli gegen, oh Gott, wie hießen die, Everswald oder sowas, aus dem Saarland. Und da haben sie verloren, Pauli. Zum ersten Mal in der Saison Heimniederlage, da war ich im Stadion das erste Mal. Es war ganz schlimm für uns alle, fühlte mich richtig schlecht, als wäre ich schuld. Und dann war ich nochmal im Stadion, ich glaube 2 Wochen später, und das war das Spiel, wo sie in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Dann gab es einen Platzsturm, ich bin so in der dritten oder vierten Welle dann auch so auf den Platz gestolpert, hab mir das mal angeguckt, das war großartig, und bei der Gelegenheit hat mich ein Hörer von euch sogar angesprochen, auf dem Platz, auf dem Millerntor, und bedankt für die Folgen, die ich so produziere. Alles war ganz toll. Ja, und jetzt habe ich hier ein Wow-Abo und gucke Bundesliga manchmal, und ich habe eine Verbindung zu Pauli, weil ich die einfach auch also kreuzsympathisch finde. Ja, aber ich muss auch direkt sagen, also ganz ehrlich, Disclaimer quasi, während ich das aufnehme, läuft im Hintergrund hinter mir, ich sehe ihn nicht, aber in meinem Rücken stumm der Fernseher ZDF Sportschau, weil nachher noch ein EM-Spiel stattfindet, da gucke ich ehrlich gesagt mittlerweile auch zu, also nicht gröhlend, aber interessiert mit Monokel. Da muss ich sagen, das hat mich jetzt schon gekriegt, aber ich merke auch, ich möchte nicht zu tief reingehen in die Fußballwelt, und ich kann euch ganz genau sagen, warum. Ich habe das jetzt erst gemerkt. Ich war jetzt bei Pauli, ne, und 2 Spiele gesehen, total geil. Ich habe mir Mitgliedsausweis übrigens mittlerweile geholt für Pauli, habe ich beantragt und bekommen, kann mir jetzt also auch Tickets kaufen und so ein Kram, super toll, freue ich mich. Aber ich merke jetzt schon, wie unfair es sich anfühlen kann, Fußballfan zu sein, weil St. Pauli hat die Saison beendet und Marcel Hartl, der Topscorer und Stürmer von Pauli, hat angekündigt, den Verein zu wechseln. Furchtbar. Das hat mich getroffen, und ich weiß gar nicht warum. Ich kenne Marcel Hartl nicht persönlich. Ich finde den sympathisch, aber das trifft mich so sehr, wie es mich nicht treffen sollte. Und jetzt wird es noch schlimmer. Kurz darauf hat der Trainer von St. Pauli angekündigt, zu wechseln, und zwar jetzt zu Brighton in die Premier League, irgendwie so, nach England. Und das hat mir auch getroffen, weil jetzt der Trainer weg ist, what the fuck. Und dann denke ich mir, ey, das trifft mich jetzt schon nach 2 fucking Stadionbesuchen und einem Wow-Abo. Nee, also, das brauche ich nicht im Leben, ich habe schon genug Dinge, die mich unglücklich machen, ne, wir kennen es alle, ich brauche nicht auch noch Fußball als Grund. Deswegen, ich bleibe an der Oberfläche, mehr oder weniger, ich gehe gerne ins Stadion, ich liebe die Atmosphäre da, ich bin für St. Pauli, ich würde jederzeit einem Kind mit einem HSV-Luftballon sagen, hey, überleg dir das nochmal, noch ist es nicht zu spät, könntest auch Pauli-Fan werden, aber jeder wie er will. Punkt. Naja, das ist es. Das ist meine Antwort. Ich hoffe, das hilft. So. Mavi, maybe, fragt, ob für mich auch ganz grundsätzlich Mods und Total Conversions interessant sind, wie beispielsweise Enderal oder Cry of Fear. Es wird auch verwiesen auf Mods und inoffizielle Erweiterungen für Gothic, die in der Beobachtung von Mavi selten außerhalb der Fankreise wahrgenommen wird. Dazu kann ich sagen, ich find's faszinierend. Ich spiele aber diese Mods und Erweiterungen von Fans viel zu selten, weil ich schon kaum Zeit für alle Hauptspiele habe sozusagen, die es da draußen gibt. Es gibt aber tatsächlich ein Franchise, da greife ich immer sehr begeistert in die Modding-Community rein und benutze die Mods auch, und zwar tatsächlich Total War Warhammer 3 jetzt aktuell, dieses, ne, Echtzeit- und Rundenstrategiespiel-Mix-Ding von Creative Assembly mit dieser Warhammer-Lizenz, und da gibt es eine fantastische Modding-Community, riesengroß auch, die auch so grafische Fixes machen und die User-Interfaces verbessern und die Uniformen der Soldatenfigürchen da schöner machen oder Lore-treuer, und das finde ich ganz toll, aber ich muss auch gestehen, ich gucke mich da viel zu selten um in dieser Welt, müsste ich eigentlich auch häufiger machen, aber ne, die Zeit ist ein scheues Kind, das nur selten zum Abendessen hier in meinem Haus ist. So. Wo sind wir hier als nächstes? Jawohl, bei Schirmi Xiaomi, oh Gott, Xiaomi, folgendes. Das ist jetzt eine Nachricht nur zwischen uns beiden, aber das gönne ich mir einfach mal. Ich weiß, Xiaomi, du wartest auf eine Antwort von mir. Ich denke jeden Tag an dich. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Es ist momentan alles ein bisschen arg. Ich hatte es in der Eingangsanmoderation schon erwähnt. Bin kurz davor, die alte Wohnung nach 3 Monaten endlich abzustoßen. Das hat viel Zeit und Kraft gekostet, mein Gott, und viel Putzmittel. Ich vergesse es nicht, Xiaomi. Das war jetzt nur für dich. Gönne ich mir hier einfach. Und jetzt aber noch zu deiner Frage, lieber Mensch. Also, auch eine schöne Frage übrigens. Du bist ja ein sehr emotionaler Spieler und hast in vielen Spielen ein Involvement, welches von anderen Podcastern oder Gesprächspartnern vehement anders empfunden wird. Oh, vehement, starkes Wort. Hast du deinen Zugang und deine Sicht auf Spiele bereits als Bürde oder Schwierigkeit empfunden, weil es dir in Anführungszeichen zu viel geworden ist und oder du das Gefühl hattest, dein Leben wird gerade von deinem Spielerleben beeinflusst, in welche Richtung auch immer? Also, hochinteressante Frage. Also, um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, er interessiert sich für die Intensität, wie Spiele mich im Leben so beeinflussen, auch emotional, und wie ich das so wahrnehme. Kann ich dazu sagen? Also, grundsätzlich finde ich das sehr bereichernd, dass ich hier vor Spielen sitze und da eigentlich immer sehr intensive Emotionen habe, auch gerne mal Wut, wenn da was passiert, was ich doof finde, auch auf so einer Kritikerebene oder eben natürlich auch alle anderen Emotionen. Ich finde das schön. Ich finde das sehr erdrückend, manchmal zu hören, wenn Kolleginnen und Kollegen über ihre Spielerlebnisse sprechen und das gar nicht mehr auf so einer emotionalen Ebene können oder wollen, sondern rein, ja, so das, was der deutsche Kommentarbereich dann immer nüchtern, sachlich und unaufgeregt nennt, herangeht. Ich finde, das wird so einem Medium auch kaum gerecht irgendwie und finde das immer sehr erdrückend und belastend zu hören. Deswegen bin ich sehr froh, dass dann da im Kopf bei mir mal so ein kleines Feuerwerk angeht und ich das vor allem auch gerne vor dem Mikrofon mit den Menschen da draußen teile. Es gibt aber tatsächlich eine Sache, die empfinde ich manchmal als durchaus Einschränkung, und zwar, weiß nicht, ob das ein zu starkes Wort ist, aber ich werde immer ganz doll mitgenommen, vor allem auch von traurigen Spielen, die sich drehen, weiß ich nicht, um Vergänglichkeit, um Tod und so ein Kram. Und lasse mich auch aus einer eigentlich guten Stimmung wirklich tief runterreißen, wenn mich die Spiele auch berühren. Und dann ist es manchmal der Fall, dass ich gerne jetzt ein Spiel mal spielen würde, von dem ich schon weiß, es wird traurig und herzergreifend. Ich aber mir denke, nee. Entweder ich bin eh schon traurig, dann brauche ich das nicht auch noch, oder ich bin gerade richtig gut drauf und will jetzt einfach nicht traurig sein. Das ist manchmal eine kleine Einschränkung, aber mein Gott, das ist nicht so häufig und das geht schon alles. Also ich bin ja ein erwachsener Mensch, der klarkommt mit seiner Gefühlslage. Das geht dann schon, aber das ist, wenn ich eine nennen müsste, dann wäre das eine Einschränkung, die so ein bisschen doof ist, dass dann manche Spiele da ganz schön lange auf mich warten müssen, weil ich das gerade dann einfach nicht kann. Als nächstes fragt Pablo, was ist aus dem Projekt Dom fotografiert analog und schickt die Bilder an 10-Euro-Supporter geworden? Ich merke gerade, also gute Frage, gleich dazu. Ich merke gerade, wenn man das einfach nur so vorliest, klingt das auch ein bisschen seltsam, vielleicht nochmal für den Kontext. Also, ich hatte mir eine Analogkamera letztes Jahr, glaube ich, gekauft, Ende letzten Jahres. So eine ganz einfache, als nichts Großartiges, aber ich hatte Bock drauf. Oder Anfang diesen Jahres, weiß ich nicht mehr. Und hab dann angefangen, Fotos zu machen. Hab da auch schon einen ganzen Film voll gemacht mit. Es sind dann über 40 Bilder, weil das so ein Halbformat ist. Und diese Filme liegen noch unentwickelt hier in meinem Eingangsbereich, in der kleinen Schatulle, in der Rolle da, wo man das dann so aufrollt. Zwei Dinge. Ein Grund, der vielleicht befriedigender ist als der andere. Ihr könnt euch aussuchen, welcher ist. Es gibt zwei Gründe, warum das noch nicht stattgefunden hat. Die Idee war, die Bilder, die ich da so mache, quartalsweise dann entwickeln zu lassen und dann an die lieben 10-Euro-Supporter, Supporterin zu schicken. Einfach nur als kleinen Gruß und kleines Dankeschön von mir. Auf die Rückseite schreibe ich eine kleine Grußnachricht. Da habe ich richtig Bock drauf. Nach wie vor. Das schon mal festhalten. Das erste ist, das ist die vielleicht nachvollziehbare Begründung, warum das noch, großes Ausrufezeichen, noch nicht stattgefunden hat. Ich fürchte, ich habe den Film kaputt gemacht. Also, ja, ich weiß, ich sehe die Augen schon rollen, Leute, ist in Ordnung, aber jetzt bitte. Ich bin aufgewachsen mit Analogkameras, aber ich habe ein Alter erreicht, in dem ich, also anders gesagt, als es Analogkameras noch ohne Alternative gab, war ich noch zu jung, um selber einen Film entwickeln zu können. Ich weiß, wie es funktioniert, theoretisch, hab's aber nie so wirklich machen müssen. Als ich dann Teenager wurde mit einer eigenen Kamera, gab's schon Digicams. Ist natürlich viel einfacher. Kabel dran, tschüss, goodbye. Und dann hatte ich also vor ein paar Monaten diese doofe Analogkamera, eigentlich ist sie cool, vor mir liegen und wusste, der Film ist voll, ab geht's. Und dann saß ich da wie Indiana Jones in dem einen Film in der Öffnungsszene vor diesem Gerät und dachte mir, alles klar, wie öffne ich das jetzt, ohne dass der Film kaputt geht, weil ich natürlich weiß, Sonnenlicht ist der Feind von Papier und Vampir und nicht entwickeltem Fotopapier. Und dann habe ich hier und da gekurbelt, links und rechts geschaltet, hier und da ein Knöpfchen gedrückt und dann die Büchse der Pandora geöffnet. Stellte sich heraus, der Film war noch nicht eingefahren. Also, ja, ihr habt das falsch gemacht. Ich habe den Ding nicht, den Fotofilm nicht richtig eingerollt. Er könnte Schaden genommen haben. Das finde ich noch heraus. Ich muss den Film noch zum Entwickeln bringen. Das ist das eine. Der wichtige, aber wahrscheinlich auch größere Grund, warum ich es einfach noch nicht gemacht habe, ist, ich hatte, und das ist eine ganz doofe Begründung, aber sie ist ehrlich, einfach keine Zeit dafür bisher. Das ist unbefriedigend zu hören. Ich weiß, und das tut mir auch leid, aber ich bin am Rande meiner zeitlichen Kapazität mit dem, was ich so mache, also auch bei Okay Cool, aber auch eben mit all den anderen Dingen, die ich ja auch noch als Auftragsarbeiten habe, The Pod, Texte für CT, meine Kolumne bei Netzpolitik und solche Dinge. Das ist unbefriedigend zu hören, ich weiß, aber ich arbeite momentan schon so am Pensum, an der Pensum-Obergrenze, ohne dass es mir jetzt dann beginnend schlechter gehen würde. Also mit anderen Worten, mir geht's gut und ich kann auch gut arbeiten und alles, aber es muss leider ein bisschen hinten anstehen, neben all den anderen Dingen, die ich schon bei Okay Cool mache, damit das alles funktioniert und auch eine Regelmäßigkeit hat. Wie gesagt, ich weiß, unbefriedigend. Ich möchte es auch wirklich gerne umsetzen, aber es ist auf der To-Do-Liste noch nicht auf Platz 1 gewesen, weil da andere Dinge weiter oben sind, wie zum Beispiel jede Woche dafür zu sorgen, dass super coole Podcasts auf euch warten, auch mit Verlässlichkeit, nicht nur jeden Sonntag, sondern auch jeden Dienstag und Freitag, die Supporter-Postspiel-Story, dass die weitergeht, dass ich eine schöne Illustration dafür bekomme, all solche Dinge. Die müssen alle laufen und dann kommen die Sachen wie die Fotogeschichte. Wie gesagt, das tut mir super leid, ich bin da dran, aber der Tag ist dann immer irgendwann vorbei und das ist momentan sehr viel auf meinem Zettel. Wie gesagt, mir geht's gut, alles in Ordnung, aber gerade waren andere Dinge noch etwas wichtiger in der Okay Cool Welt als das, aber ich bin dran. Ich bin dran, liebe Leute. Ich weiß, es ist nicht optimal, aber ich kämpfe mit der Uhr, das wird alles schon. So. Kleiner Hinweis übrigens an der Stelle, nur dank euch überhaupt gibt es all das hier, deswegen mal vielleicht ein Dankeschön, ist auch mal angebracht, mal wieder, wirklich, ihr alle seid die Bausteine für diese Welt namens Okay Cool, Klammer zu, Klammer auf wollte ich nochmal fix sagen, Klammer zu. So, fast nochmal emotional geworden, naja, apropos, da passt ja ganz gut dazu, Mr. Edel fragt, wie fühle ich mich gerade, wie geht's mir? Also, mir geht's gut, vielen Dank der Nachfrage, meine ich auch ernst. Zum einen bin ich jeden Tag voller Freude, dass das hier überhaupt funktioniert. Seit 4 Jahren mittlerweile, das ist großartig, ich bin sehr glücklich. Auch meine sonstige Arbeit erfüllt mich weitestgehend. Es gibt wenig, was ich gerne ändern würde, das ist toll. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen müde. Ich würde mal gerne in Urlaub fahren, also richtig in Urlaub, so weiß ich nicht, 2 Wochen Schottland. Liegt aber nicht an euch, dass das nicht geht, sondern einfach an der Situation, da kommen wir wieder drauf, dass ich jetzt 3 Monate lang doppelt Miete in Eimsbüttel bezahlt habe und dann sagt man nicht direkt im Anschluss, hey, und jetzt in Urlaub. Geht nicht. Der Geldbeutel muss erstmal wieder auf eine Level 16 Schicki-Größe heranwachsen. Schillock dann, glaube ich schon. Aber das nur am Rande. Bisschen müde. Aber voll im Rahmen. Die Arbeit, vor allem hier bei Okay Cool, ist so erfüllend und so kraftspendend. Ich kann das vielleicht in einem Beispiel nochmal kurz illustrieren. Ich weiß gar nicht, das hatte ich ihr, Lea, gesagt, aber ich weiß nicht, ob da die Aufnahme schon lief, deswegen, ich sage es einfach nochmal doppelt. Wir haben jetzt vergangene Woche aufgenommen, am Freitagabend, eine neue Folge für Okay Cool halt Ausschau. Und in der Woche davor hatte ich so viele Aufnahmen und so viele waren auch emotional und psychisch anstrengend einfach und auch nicht durchgehend spaßig und ließen mich auch oft mit einem unguten Gefühl auf eine Weise zurück, wo ich dann auch erstmal in mich gehen musste und mir überlegt habe, ach, muss das dann immer so sein? Das war ein bisschen doof und da fühlte ich mich schon ein bisschen müde und erschöpft auch so als Grundnote. Und dann war Leas Gespräch die erste Aufnahme der Woche für Okay Cool, weil ich das schon so geplant hatte, dass ich die Woche einfach wenige für Okay Cool hatte. Das war so energetisierend und bereichernd und wirklich, ich meine das ganz ehrlich, das war um 19 Uhr haben wir aufgenommen, am Freitagabend, danach ging es mir so gut, das war wie eine Dusche, wirklich, ein neues Odeur, neue Kraft war da, war so geil und da habe ich dann halt auch einfach gemerkt, das ist einfach dieses Ding hier, okay cool, das ist echt, das gibt richtig viel Kraft, das ist super geil, auch wenn manchmal Dinge nicht so gut laufen, ne, und es Rückschläge gibt und all diese Dinge, es macht einfach Spaß und gibt Kraft und da merke ich ja schon, es ist ja ein Goldgriff hier einfach, dieses Projekt. Allein auch schon für die psychische Gesundheit. Wirklich, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich kann es anders nicht sagen. So. Corvo fragt, ob ich Pläne für die diesjährige Gamescom habe. Er schreibt, er war die letzten beiden Jahre ziemlich enttäuscht von dem Angebot vor Ort, außer der Indie-Arena. Und er hat einen guten Teil seiner Zeit, das freut mich ganz besonders, auf der Messe damit verbracht, am Heisestand zu chillen und mir und meinen Gästen zu lauschen. Für all jene, die gar keine Ahnung haben, was das ist, seit mittlerweile 2 Jahren bin ich bei Heise als Moderator gebucht, der ein eigenes Bühnenprogramm auf die Beine stellen darf im Rahmen der Berufsberatungsmesse, die sie da ausrichten. Da haben sie von Mittwoch bis Sonntag ein Programm, jeden Tag 8 Stunden, wo unterschiedliche potenzielle Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen, aber insbesondere auch der Spielebranche, sich vorstellen können. Einem kleinen Laufpublikum, das ist eine ganz kleine Bühne, da ist es nicht laut, da gibt es keine Tastaturen, die geworfen werden. Da kann man einfach rumhängen, super geil. Und das Programm für die Games-Leute organisiere ich und moderiere ich komplett. Und das habe ich 2 Jahre jetzt schon gemacht. Und dieses Jahr, um das direkt zu beantworten, werde ich das auch machen. Heißt leider, ich kann auch sonst nichts anderes tun. Ich bin wirklich von Mittwoch bis Sonntag da durchgehend beschäftigt. Hatte auch schon einige andere Moderationsfragen Moderationsanfragen bekommen, so war das. Aber das ging alles nicht, weil ich Heise schon zugesagt hatte und mit denen arbeite ich aber auch gerne zusammen. Das sind super coole Leute. Ich habe da wahnsinnige Freiheit in der Zusammenstellung des Programms meiner Games-Gäste. Das ist toll. Also, das fragt nämlich Corvo, ob ich dieses Jahr das wieder machen werde. Jawohl, wir sehen uns also da, Corvo. Ich hoffe, du sagst Hallo. Und er fragt mich, ob ich meine Pläne mittlerweile irgendwie konkretisiert habe, die ich ihm mal auf der Gamescom erzählt habe, beim letzten Smalltalk dort, letztes Jahr wohl. Da hatte ich nämlich ihm gesagt, ich fände es cool, wenn ich mal einen Okay-Cool-Stand auf der Gamescom hätte. Ich muss sagen, also konkreter ist es noch nicht geworden, aber ich habe da nach wie vor Bock drauf. So einen kleinen Okay-Cool-Stand, ne, wo Leute hingehen kommen, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was man da machen kann. Aber ich fände es cool, so einen Messestand zu haben. Ist einfach nur eine wilde Idee, keine Ahnung, kostet Millionen Euro. Ist nicht konkreter geworden. Und dieses Jahr wohl auch noch nicht. Wesom fragt als nächstes. Es ist zwar momentan noch frisch und nass, aber in ein paar Wochen werden wir, zumindest diejenigen, die in Wien und Umgebung leben, bei gefühlt 40 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit dahin siechen. Oh Gott, das willen ihr armen Schweine. Welche Spiele in Eis und Schnee kannst du uns zum Abkühlen empfehlen? Wie kann man das Hobby überhaupt noch erträglich ausüben? Boah, also als jemand mit einem Breitbildmonitor bin ich von dieser Frage insbesondere betroffen, weil dieses Ding ist scheiße warm. Es strahlt richtig eine Wärme aus hier, ne, wenn man dann vor diesem Monitor sitzt. Habe ich schon gemerkt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, bei der nächsten Hitzewelle hier werde ich meinen Arbeitsplatz verlagern. Ich habe ja schon von den Ansteckmikrofonen erzählt. Ich werde knallhart mich auf meine Couch setzen. Die ist nämlich in einem kühleren Bereich dieser neuen Wohnung. Zumindest weit weg vom Röhrenbildschirm da, also diesem Breitbildbildschirm, und werde dann einfach dort aufnehmen. Das ist eine Methode räumlich, um mich drauf einzustellen. Dann bin ich natürlich auch einfach als Klimaflüchtling, man kann es kaum anders nennen, umgezogen. Und das ist jetzt vielleicht wirklich ein Begriff, der fehl am Platz erscheint, aber Berlin in den Sommern, ich konnte nicht mehr arbeiten. Es war zu heiß. Ich habe alle Termine über Wochen hinweg in den letzten Sommern dort abgesagt und konnte nur nach 18 Uhr arbeiten. Ich musste da wirklich also auch finanzielle Einbußungen hinnehmen, weil es tagsüber zu heiß in dieser doofen Stadt war und in meiner doofen Wohnung. Und ein wesentlicher Grund für mich, auch nach Hamburg umzuziehen, war das Wetter. Ohne Witz, ich meine das ganz, ganz ernst. Und ich habe es bisher nicht bereut, in den knapp 3 Jahren, die ich jetzt hier schon lebe. Es ist so viel angenehmer. Alleine der Wind an den heißen Tagen ist schon so eine Erleichterung. Und dann regnet es hier auch ständig und es ist bewölkt und man kann auch noch weiter in den Norden fahren. Es ist wirklich genau die richtige Entscheidung in der Hinsicht für mich gewesen. Das meine ich wirklich ernst. Das war ein ganz großer Faktor in meinem Arbeitsleben in den letzten Jahren, der mich wahnsinnig eingeschränkt hat. Und der ist jetzt nicht mehr da. Das ist toll. Ja. Zum anderen, Spiele, die ich empfehlen kann. Also es gibt zwei Spiele, bei denen ich beobachtet habe, die tun mir gut für die, wie sagt man, Netzhaut, sie einfach anzugucken bei Hitze um mich herum. Zum einen Dredge, dieses Wasserbootspiel. Könnt ihr ja selber googeln, da spielt man aber viel auf hoher See und dieses ständige Wassergelöt und dieses Wasserplätschern und so, das empfinde ich als abkühlend beim Spielen, das ist tatsächlich so, ich mag das sehr gerne. Und zum anderen Fabledom, dieses Märchenaufbauspiel, in dem man so Siedlungen hochziehen kann, aber alles hat so ein Märchenthema drumherum. Das hat wunderschöne Jahreszeitenwechsel und insbesondere einen wunderschön inszenierten Winter. Das sieht wirklich aus wie ein Winter-Weihnachtsländchen. Gucke ich mir sehr gerne an und auch das habe ich schon als sehr wohltuend in den wenigen heißen Tagen hier in Hamburg wahrgenommen. Also das sind meine beiden Empfehlungen. Ansonsten, ehrlich gesagt, ich fürchte nicht, habe ich leider nichts. Also ich packe auch immer gerne meine Winter-Weihnachtsskins in Spielen wie League of Legends aus, wenn es heiß ist da draußen. Das war's aber. Ich fürchte, ich kann da gar nicht so helfen. Für meine beiden Karte habe ich mir damals in Berlin noch so kleine Kühlmatten gekauft, die in den Kühlschrank kommen und danach unter die Katerkörper. Das ist auch eine Wohltat. Ich habe selber auch so ein Mättchen, aber ich bin zu groß dafür. Ist ein Problem, aber der Umzug hat geholfen. Das war eine große Hilfe. Naja. Thomas fragt, Deutschland ist eine der größten Volkswirtschaften und wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Welt. Trotzdem ist die Gaming-Branche relativ klein. Worin liegt deiner Meinung nach die wesentlichen Ursachen? Und was würde ich dagegen tun, wenn ich als nächstes Bundesminister für Wirtschaft werden würde? Also, spannende Frage. Mein erster Gedanke war, was heißt eigentlich relativ klein? Also, gemessen am Umsatz im internationalen Vergleich ist die deutsche Spielebranche auf jeden Fall keine der größeren. Aber sowohl zahlenbasiert als auch in meinen persönlichen Erfahrungen gespiegelt, ist die Anzahl und die Vernetzung insbesondere auch der Studios und der Spielebranche hierzulande extrem gut und beeindruckend. Also jede größere Stadt hier in Deutschland, nicht Großstadt, sondern größere Stadt, auch die Kleinstädte, haben Spielestudios, die ausgegründet wurden. Und vor allem in den Großstädten natürlich organisieren sich diese Studios regelmäßig zu Networking-Events, wo Prototypen gezeigt werden, wo es Vorträge gibt. Dann gibt es in Deutschland ja überall die Studiengänge für Game Design und Artverwandtes. Auch dort gibt es ganz viele Studios, die sich aus diesen Studiengängen heraus ausgründen. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, dass die Spielebranche in Deutschland also was vor allem diese Vernetzung und auch diese, ich sag mal, begeisterte Kreativstimmung angeht, einen wirklich guten Stand. Das ist etwas, was von vielen Kollegen und Kolleginnen ständig übersehen wird, weil einfach alle zu faul sind, sich damit mal ordentlich auseinanderzusetzen. Mich nervt das wahnsinnig. Das schon mal das. Trotzdem gibt es natürlich riesige Probleme in der Branche. Das liegt zum einen an ihrer Historie, an ihrer ganz besonderen. Hierzulande hat es nie ein Publisher geschafft, sich längere Zeit zu etablieren, als großer Ansprechpartner, als großes Dreh- und Angelzentrum für die Publishing-Arbeiten. Das ist ein Problem, das sieht man in anderen Ländern, wo es das gibt, in Polen, in Frankreich, vielen anderen Ländern. Das ist ein großer Vorteil, wenn sich Publisher vor dort auch lange halten können. Das gab es in Deutschland nie, leider. Eine andere Sache ist, es gibt zwar hier viele Förderprogramme und auch wirklich sehr gute Förderprogramme und Fördergelderprogramme, aber insbesondere die Bundesförderung, also bundeslandübergreifend, die hapert halt ordentlich. Sie ist zum einen völlig unverlässlich geworden mittlerweile, sie ist jetzt auch gerade ausgesetzt. Das ist ein Fiasko für viele Studios gewesen, gerade auch für die Verhandlungen dann mit internationalen Publishern. Und zum anderen auch die Aufteilung der Fördergelder selbst über die Bundesförderung ist auch Quatsch. Das geht ja nach diesem Windhund-Prinzip. Die ersten malen zuerst, beziehungsweise schöpfen zuerst Geld. Das sollte man grundsätzlich anders strukturieren. Das würde ich dann wohl auch tun, zu sagen, ey, alles klar, wir machen ein innerhalb dieses Fördertopfes ein Minitöpfchen für die einen, die großen Industrien, die großen Studios, die ihre ohnehin schon laufenden Entwicklungen noch weiter ergänzen wollen um Fördergelder, und wir machen einen Teil des Fördergeldes exklusiv für Indies und kleinere Studios, die das als Grundlage ihrer Finanzierung oder als ein wichtiges Standbein ihrer Finanzierung brauchen. Ich glaube, damit würde man schon eine Menge tun. Man könnte auch über Steuererleichterungen noch nachdenken als ein bisschen nachhaltigere Art der Förderung. Und was ich auch wichtig und wertvoll finden würde, aber am unwahrscheinlichsten halte, dass Videospiele auch weiter verstärkt im schulischen Rahmen schon auftauchen. Sie werden ja schon eingesetzt in vielen Teilen als Lehrergänzung im Geschichtsunterricht oder im Politikunterricht zum Beispiel. Aber Videospiele zum Thema zu machen als Rahmen, also als Ort, damit Menschen auch vielleicht lernen, noch tiefergehend über dieses Medium nachzudenken, wenn sie denn wollen, im Rahmen von AGs, das gibt es bestimmt schon irgendwo, oder aber auch im Rahmen von Kunstunterricht oder so, als ein Schwerpunktmodul, keine Ahnung. Das würde ich auch für sinnvoll halten, das mal anzuregen, dass Spiele schon sehr viel früher in unsere Erziehung und in unser Aufwachsen mit einfließen, um eben auch genauso wie beim Kunstunterricht zu lernen, Kunst ist noch mehr als das, was man dann aus Spaß auf dem Papier kritzelt. Da hängt eine Menge dran. Und das könnte man, glaube ich, im Schulunterricht cool aufdröseln. Ja. Quali fragt, ob ich vertraut bin mit dem Standalone-Add-on zu Dungeon Siege, nämlich Legends of Arana. Lustige Frage zwischendurch, komplett anderes Thema. nö, tatsächlich nicht. Habe ich nie gespielt. Ich habe mir das mal angeguckt, ganz kurz, dieses Legends of Arana, was das so soll. Ist tatsächlich dann offenbar gar nicht mal so schlecht angekommenes Add-on damals gewesen für Dungeon Siege, eines meiner Guilty Pleasure-Spielen. 3D-Rollenspiel, wer es nicht kennt, Schande über euch. Und es sah interessant aus. Hätte mal ohnehin Lust, Dungeon Siege mal wieder ordentlich zu spielen. Und warum nicht dann auch mal Legends of Arana? Vielleicht kann ich das auch streamen, mal irgendwann mal überlegen. Das ist ohnehin etwas, was ich mal wieder machen wollte, jetzt, wo sich ja mein Leben wieder etwas beruhigt hat. Aber leider nicht gespielt, nein. Klingt aber interessant. Ich habe auch in der Spielbeschreibung gelesen, es soll es da zum Beispiel dann so Set-Items geben. Das heißt, Item-Garnituren, Rüstungen, Schilde, Schwerter, Waffen und sowas, die effizienter werden, je mehr man von ihnen ausgerüstet und auch gefunden hat. Das finde ich ganz interessant. Aber ich kenne es leider nicht. Aber ich möchte gerne. Ich möchte das gerne ändern. So. Abschließend, der liebe Rico fragt mich eine Riesenfrage, bestehend aus vielen Fragezeichen, die aber auch inhaltlich einen schönen Klammerschluss um diese Folge Orky Cool antwortet, macht. Und zwar, ich arbeite mich da jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Rico fragt, mich würde mal interessieren, wie du dich auf deine Interviews vorbereitest. Woher bekomme ich all meine Informationen zum Werdegang einer Person? Wie gehe ich daran? Und habe ich einen vorgeschriebenen Interviewleitfaden? Und was ist das? Wie ist das mit den Fragen, die ich da so stelle? Also, das ist der erste Teil seiner großen Frage, beantworte ich sehr gerne. Ganz grundsätzlich ist es so, bei allen Gästen, die ich anfrage, gibt es im Vorfeld immer schon mindestens eine Sache, eine zentrale Sache, entweder in deren Arbeit oder in deren Biografie, die mich interessiert, wo ich dann schon weiß, ich möchte auf jeden Fall diese Person darauf ansprechen. Das könnte ein frischer Spiele-Release sein, das könnte ein spektakulärer Artikel sein, eine Forschungsarbeit, ein seltsamer Tweet auf Social Media, irgendwas. Das ist immer da. Immer gibt es diese eine Sache. Und da weiß ich schon, das wird ein Schwerpunkt unseres Themas werden, unseres Gesprächs werden. Danach mache ich mich an die Recherche und beginne überall im Internet zu schauen nach dieser Person, wo man eben auf legalem Weg nach ihr schauen kann. Also LinkedIn, Blogs, Interviews auf YouTube, Interviews auf irgendwelchen Blogs, alles Mögliche, was die Welt da draußen eben ausspuckt über diese Person, um dann alles zusammenzutragen. Und jetzt kommt die Schwierigkeit bei der Vorbereitung. Ich finde, und da mache ich es anders als, ich glaube, David Letterman, der das berühmterweise ja so gemacht hat, dass er unvorbereitet in Interviews ging, um sich von seiner Neugier ganz alleine führen zu lassen. Für mich, ich sehe das nicht als ideal an. Ich glaube, es ist wichtig für die Interviews, die ich führe, eine Vorbereitung zu haben. Insbesondere auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die potenziell interessanten Gesprächsthemen in der rund eine Stunde, die wir da eben haben, zu suchen sind. Aber auch, um je nach Gast einordnend eingreifen zu können, wenn ich das Gefühl habe, hier werden vielleicht gerade Dinge aus Marketinggründen verschönernd dargestellt oder hier wird so ein bisschen drumherum gewieselt um eine viel, viel interessantere Antwort oder auch, um natürlich zu merken, hier ist eine Person, die vielleicht sich nicht traut, etwas anzusprechen, was ihr vielleicht auf dem Herzen liegt, was da draußen schon mal dokumentiert wurde, um dann eben darauf auch möglichst empathisch einzugehen. Das ist das eine. Also Vorbereitung, super, super wichtig, geht nicht ohne. Das andere aber ist, und das ist das Fordernde, finde ich, man darf oder ich darf nicht zu viel schon im Vorfeld recherchieren, weil es ist wichtig, glaube ich, für die Art von Interviews, die ich führe, auch mit einer ganz ehrlichen Neugier ranzugehen. Mit einer Neugier auf den Menschen, mit einer Neugier auf die Antworten auf meine Fragen. Ich will keine Fragen stellen, wo ich die Antworten schon kenne. Und daher ist es wichtig, bei der Vorbereitung ein Maß zu behalten, bei dem ich das Gefühl habe, ich weiß genau, welches Grundgerüst ich habe für mein Gespräch, aber die Details, die lasse ich von meinem Gast und gemeinsam mit mir gemeinsam kreieren. Ich darf nicht zu viel wissen, weil sonst die Fragen nicht mehr ehrlich interessiert wirken und auch nicht mehr ehrlich interessiert sind und auch das Gespräch dann, glaube ich, sehr steril wird, aber ich muss genug wissen, um ein gutes Gespräch auf die Beine gestellt zu kriegen. Boah, komplizierte Antwort. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, dann fragt Rico im großen zweiten Teil seiner Frage noch etwas, was ich auch ganz interessant finde, weil es mich jeden Tag beschäftigt. Und zwar würde er sich freuen über eine kleine Statistik zu OrkeCool Premium, also dem Premium-Angebot. Er fragt, wie ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre? Hast du einen Überblick, wer so alles meine Hörerschaft ist? Welche Personen sich da wiederfinden? Wie die Wanderung von 5 € zu 10 € aussehen? Ob ich davon schon leben kann? All diese Dinge. Das fragt er alles und dann habe ich mir mal mich in die Zahlen hineingeworfen. Ich erzähle natürlich gerne davon. Also in den letzten 2 Jahren, ich bin jetzt nochmal komplett in meinem Backend drin für OrkeCool. Ist ja auch ohnehin alles öffentlich ausfindbar. Also, ich kann ja mal so sagen, um jetzt euch nicht mit nur Zahlen zu erschlagen, aber ich kann schon mal so sagen, OrkeCool über die Dauer seiner 4-jährigen Existenz ist ein wachsendes Projekt. Wenn ich die Jahreszahlen quasi nehme, war jedes Jahr ein Wachstum der Mitglieder da. Jetzt egal, ob erst bei 5 oder 10 €, die Anzahl der Mitglieder war immer wachsend. Im ersten Jahr 2020, laut Steady, hatte ich 229 zahlende Mitglieder. 2021 waren es 392, 2022 622, 2023 806. Und 2024 stand aktuell 827. Also das ist erstmal großartig. Das ist ein Projekt, das weiterhin wächst. Und das auch, ja genau, dazu komme ich gleich. Also es ist ein Projekt, das erstmal weiterhin wächst. In den letzten Monaten aber hat das Projekt ein Plateau. Das war das Wort. Vielen Dank an den Unbekannten. Hat ein Plateau erreicht, das aber gemessen an den Umständen, die man sonst da draußen so beobachtet, kein Besorgniserregendes ist. Also Anfang des Jahres gab es einen Höhepunkt der Supporter, Supporterin, das waren rund 850 und danach liefen aber einige Jahresabos aus, die nicht mehr verlängert wurden und so rutschten wir runter auf den Stand so immer zwischen 825 bis 835. Da hält sich das jetzt gerade in den letzten, ich sag mal, 3 Monaten sehr stabil. Der Grund für dieses Runterrutschen und dass diese Jahresabos nicht verlängert wurden, den habe ich natürlich versucht herauszufinden. Ich habe mit den Leuten Kontakt aufgenommen und mal ganz freundlich gefragt, hallo, ne, wie sieht's aus? Wie kann ich denn helfen? Gab's ein Problem? Ist vollkommen okay, dass du kündigst, alles klar. Nur für mich wäre es als Feedback noch cool zu wissen, woran es gelegen hat. Und da wurde mir zurückgespiegelt und da muss ich mich einfach drauf verlassen, ne, dass das jetzt auch einfach stimmt, sonst ist das ja Quatsch, das hier wiederzugeben, dass es nicht am Programm lag, sondern an persönlichen finanziellen Ursachen. Menschen haben ihre Jobs gewechselt, ihre Jobs verloren, haben eine Krankheit und können deswegen gerade momentan nicht so viel Geld ausgeben. Die allgemeine Wirtschaftssituation, 1000 gute und oft auch herzzerreißende Gründe, warum die Menschen ihre Unterstützung eingestellt haben. Keine einzige Mail, die ich da zurückgehalten habe in den letzten Monaten, hatte mit meinem Programm und Angebot zu tun. Und das ist natürlich toll, aber natürlich auch auf der anderen Seite doof, weil ich dann nichts habe, wo ich sagen kann, alles klar, das kann ich besser machen. Das heißt, ich muss so ein bisschen dem Prozess vertrauen, dass auch alles einfach gut ist, so wie es gerade läuft. Und gemessen an mir und meiner Zufriedenheit läuft es auch im Großen und Ganzen gut. Ich bin sehr glücklich mit dem Angebot, das wir da zusammenstellen. Ich wünschte mir, ich hätte einfach noch mehr Zeit für die ganzen Ideen, die ich sonst noch so habe. Aber davon abgesehen, ich küsse jeden einzelnen Podcast, der hier im Angebot von OrkeCool erscheint. Ich mache mir natürlich trotzdem Gedanken, was ich so tun kann, um mehr Leute da draußen, die vielen tausend Menschen, die diesen Podcast jede Woche am Sonntag hören, zu animieren, OkCool zu unterstützen. Eine Sache, die ich mir überlegt habe und umgesetzt habe, waren mehr Audiodokus. Davon sind mittlerweile 2 oder 3 Jahre erschienen. Die sind ziemlich aufwendig zu produzieren, haben aber tatsächlich dafür gesorgt, dass daraufhin einige Leute ihre Mitgliedschaft begonnen haben. Ich habe jetzt ganz frisch ausgerufen diesen neuen Seitennamen OkCool History. Auch dazu entstehen gerade im Hintergrund einige Artikel und auch Podcasts, von denen ich mir erhoffe, dass sie ein paar Menschen dazu animieren, hinüberzuspringen in die Welt von Steady. Und alles andere muss man einfach abwarten. Ich glaube, das Wichtige ist, auch zufrieden zu sein mit dem, was man da schon erreicht hat. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Das ist wirklich, ich finde das, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin überglücklich damit, wünsche mir natürlich, dass das alles noch weiter wächst und all das, aber ich bin wirklich froh, wie es gerade ist. Ich bin sehr stolz darauf und das wollte ich vorhin noch sagen, da habe ich mich dann kurz abgeschnitten, um erstmal Ricos andere Fragen vorzulesen. Was ich eben auch merke und das macht mich auch so stolz, dass in der Branche dieser Podcast auch einfach immer bekannter wird. Also so oft war es jetzt schon, dass im Nachgespräch mir Entwicklerinnen und Entwickler als Gäste noch gesagt haben, ey, die wurden drauf angesprochen auf ihren letzten Besuch bei mir oder auf Messen benutzen sie meine Interviews als Icebreaker für Gesprächsbeginne, um sich kennenzulernen. Das ist so krass. Also ich bin ja auch nur ein Typ hier, ein Journalist, der hier so seine Sachen macht und das dann zu hören, ey, das ist schon cool und das zeigt ja auch, dass dieser Podcast auf dem genau richtigen Weg ist und das macht Spaß und das ist toll und bin so froh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, aber jetzt sage ich es doch heute nochmal, dass ihr da draußen mir das auch erlaubt und auch dieses Vertrauen habt, dass das schon irgendwie wird, was sich dieser Typ da so ausdenkt und immer wieder experimentiert. Das ist schön. Also alles in allem, es ist momentan auf einem stabilen Plateau. Ich bin sehr happy damit. Ich gucke, wie sie es in den nächsten Monaten weiterentwickelt, ob es wieder weiter wächst oder auch nicht. Aber ich mache einfach das, was ich kann, nämlich die beste Arbeit wie nur irgendwie möglich und alles andere wird sich fügen. Da bin ich mir sicher. Natürlich. Versuche ich aber auch ganz gezielt Dinge ausprobieren, auf die ich Bock habe und von denen ich glaube, dass ihr da draußen auch Bock habt. Ich will mehr mit Videos noch experimentieren, zusätzlich zu dem Podcast, weil ich das Gefühl habe, das interessiert einige Leute. Ich will wieder aktiver streamen. Auch dafür möchte ich mir mehr Zeit nehmen, jetzt, wenn die alte Wohnung weg ist und ich dann so viel Zeit mehr wieder in meinem Kalender frei habe, der nicht mit Aufräumen und Möbel verkaufen und so zu tun hat. Und dann einfach mal gucken. Und dann einfach mal gucken, einfach mal schauen. Aber ich bin so happy damit, wie es gerade ist und empfinde das als ein ganz großes Geschenk, diese Arbeit hier. Und ich wäre, das kann ich auch nochmal sagen, ein wesentlich unglücklicherer Mensch, wenn ich vor 4 Jahren nicht diese Idee gehabt hätte, OkCool ins Leben zu rufen. Das meine ich ganz ernst. Jawohl. Leute, damit sind wir am Ende angekommen. Das war's. Das war alle Fragen, die ich hier erhalten habe, auf meinen Aufruf hin. Und ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Lade euch herzlich ein, neue Fragen abzusondern in dem OkCool Discord-Thread und auch einfach sonst auf euch aufzupassen. Und vielen Dank an euch für euren Support natürlich nochmals, für eure Unterstützung. Passt auf euch auf. Wir hören uns ganz bald wieder hier bei OkCool. Und ich freue mich einfach, dass wir hier alle hier sind und dieses ganz besondere Podcast-Magazin so vehement anschieben. So. Tschüss.